Die Vollmacht, um die geht's, gell? Die Vollmacht, die wir haben, die Dinge, die Gott uns schon gegeben hat, wie gehen wir damit um? Und es ist für mich so eine schöne Überleitung zu unserem Thema, zu unserer Waffenrüstung. Wo ist sie bei dir? Hängt sie im Schrank? Für den nächsten Einsatz bereit und warte drauf, dass der nächste Einsatz kommt? Oder bist du mit dieser Waffenrüstung auch wirklich jeden Tag unterwegs? Letzte Woche ging es um welchen Gegenstand der Waffenrüstung? Wer weiß es noch? Den Gürtel. Genau, wofür steht der Gürtel? Wahrheit. Genau, die Wahrheit in unserem Leben. Ihr Lieben, wenn der Vater der Lüge kommt, der Teufel und uns angreift, dann ist es so wichtig, dass wir auf der Wahrheit des Wortes Gottes stehen. Amen. Dann darf ich euch einladen, was wir bei uns nicht so oft machen. Wir wollen nochmal diesen Text lesen und da bitte ich euch dazu aufzustehen. Einfach aus Ehrfurcht auch und Anerkennung vor Gottes heiligem Wort. Ihr dürft gerne hier vorne mitlesen. Legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält. Ergreift alle seine Waffen. Damit werdet ihr in der Lage sein, den heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen die das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Deshalb greift zu allen Waffen, die Gott für euch bereithält. Wenn dann der Tag kommt, an dem die Mächte des Bösen angreifen, seid ihr gerüstet und könnt euch ihnen entgegenstellen. Ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen. Stellt euch also entschlossen zum Kampf auf. Bindet den Gürtel der Wahrheit um eure Hüften. Legt den Brustpanzer der Gerechtigkeit an. Und tragt an den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verbreiten. Zusätzlich zu all dem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr jeden Brandpfeil unschädlich machen könnt, den der Böse gegen euch abschießt. Setzt den Helm der Rettung auf und greift zu dem Schwert, das der Heilige Geist euch gibt. Dieses Schwert ist das Wort Gottes. Amen. Ihr dürft gerne wieder Platz nehmen. Ich bin der Meinung, Paulus trifft mit dieser Passage in Epheser 6 wirklich den Nerv des alltäglichen Lebens eines jeden Christen. Es geht hier um unseren Alltag als Christen. Es geht eben nicht um den Sonntag, den Feiertag, den besonderen Tag, wo wir uns sowieso gut und stark fühlen, sondern es geht um den Alltag. Und bevor wir uns heute die Stiefel der Bereitschaft, um die es im Besonderen gehen wird, genauer anschauen, möchte ich unseren Blick noch mal ganz kurz auf diesen Feind richten, mit dem wir es zu tun haben. Wisst ihr, im Alltag geht es uns doch oft so, dass wir den Menschen, mit dem wir es zu tun haben, der uns gegenübersteht und der uns vielleicht daran hindert, das zu tun, was wir gerne tun möchten, als unseren Feind. Egal, entweder unseren Vorgesetzten, der uns ständig ausbremst und nicht fördert, oder einen Kollegen, der alles sabotiert, was wir machen, der immer daran schuld ist, dass wir vielleicht nicht so richtig zum Glänzen kommen, oder den Mitarbeiter irgendeiner Behörde, der einfach nicht so kooperiert, wie wir das gerne hätten. Wisst ihr, es ist so leicht, in solchen Situationen unseres Alltags den Menschen, mit dem wir es zu tun haben und der es uns gerade mehr machen will, als unseren Feind anzusehen. Und mit diesem Abschnitt zieht Paulus uns diesen Zahn. Unsere Feinde sind nicht die Menschen. Es hat es glasklar, wir kämpfen nicht gegen Menschen von Fleisch und Blut. Wir kämpfen nicht gegen Menschen. Unsere Aufgabe als Christen ist es, dass wir den Blick weiterrichten, dass wir sehen, was dahinter steht, eine andere Dimension, dass wir nicht nur mit unseren körperlichen Augen sehen, sondern auch mit unseren geistlichen Augen. Und da steht hinter diesem Text eine Grundannahme, die in unserem Weltbild, in unserer Zeit nur noch wenig Platz hat. Und da sind wir herausgefordert, weil wir auf der einen Seite Menschen sind in unserer Gesellschaft, in dieser Zeit, und auf der anderen Seite fühlen wir uns dem Wort Gottes verpflichtet. Und was wir hier lesen in diesem Abschnitt ist, es gibt noch eine weitere Realität, die mit den menschlichen Augen nicht zu sehen ist. Glaubt ihr das? Hinter dem Natürlichen gibt es noch das Übernatürliche. Neben dem Sichtbaren gibt es auch das Unsichtbare. Und unsere Aufgabe als Kinder Gottes, für die Gott eine Rüstung bereithält, ist es nun, unsere geistlichen Augen zu öffnen, damit wir erkennen, gegen wen unser Kampf wirklich geht. Er geht nicht gegen den Vorgesetzten, er geht nicht gegen den Kollegen, er geht auch nicht gegen den Nachbarn, der immer vor der Tür parkt. Mein Kampf geht auch nicht gegen den Stadtkonservator, der uns hier echt gerade so richtig schwer machen will. Da brauchen wir eure Gebete. Da wollen wir geistliche Waffen auspacken in diesem Kampf. Und wir wollen sagen, nein, unser Kampf geht nicht gegen Herrn Schulz, sondern gegen die Mächte und Gewalten, die dahinter stehen. Wer oder was steht denn dann dahinter? Wo gibt es Sabotageakte des Feindes in deinem Leben, die dich lahmlegen wollen? Ich bin überzeugt, diese Angriffe des Feindes, die gibt es in ganz, ganz unterschiedlichen Bereichen. Ich habe es vor 2 Wochen schon gesagt, da wo es keine Angriffe gibt im Leben, ich bin der Meinung, da ist irgendwas faul. Wo immer alles klappt, wo immer alles gerade geht, ohne dass der Teufel irgendwelche Brandpfeile abfeuert, ich glaube, das Problem ist dann, dass du dann keine Gefahr für ihn bist. Wenn der Teufel uns nicht entgegentreten muss, dann kann das eigentlich nur bedeuten, dass wir gerade so richtig schön vor uns hinschlafen. Wenn wir aber in unserem christlichen Auftrag leben und in diesem Auftrag unterwegs sind, wenn wir durch unser Leben auch etwas dazu beitragen, dass das Evangelium sich ausbreitet, da sind wir dem Teufel ein Dorn im Auge. Da wird er bei jeder Gelegenheit uns attackieren und versuchen, uns zu Fall zu bringen. Auf unterschiedliche Weise. Entweder durch Verführung zur Sünde oder durch Gedanken der Minderwertigkeit. Ach, du bist doch eh nichts wert. Du kannst doch eh nichts. Oder, wisst ihr, wie der Teufel uns auch verführt? Durch Gedanken des geistlichen Hochmuts und des Stolz. Oh, wenn die alle nur so gut wären wie ich, dann würde aber mal was funktionieren. Er greift uns auf unterschiedliche Art und Weise an und versucht, uns zu Fall zu bringen. Und da, wo du sagst, mein Leben läuft immer glatt, alles wunderbar, ich habe keine Angriffe in meinem Leben, da würde ich dir sagen, zwick dich doch mal. Zwick dich mal und guck, ob du überhaupt noch am Leben bist. Ja, und wenn du noch am Leben sein solltest, dann solltest du prüfen, ob du in deinem Leben wirklich Jesus nachfolgst oder ob du auf deiner geistlichen Couch eingeschlafen bist. Heute schauen wir uns an, was es mit dem Schuhwerk der Bereitschaft auf sich hat. Die Schuhe der Bereitschaft, sagen es andere Übersetzungen. Und das griechische Wort, ich fange mal nicht mit den Schuhen als allererstes an, ich fange mal an mit der Bereitschaft. Das griechische Wort, das hier für Bereitschaft steht, es bedeutet einen gründlichen Prozess und einen durchdachten Prozess der Vorbereitung. Also Bereitschaft meint an dieser Stelle, du bist wirklich gut und gründlich vorbereitet auf das, was jetzt als nächstes kommt. Man überlässt nichts dem Zufall. So wie es zum Beispiel bei einer Hochzeitsvorbereitung der Fall ist. Liebe Ingrid, du warst Wedding-Plannerin. Hast du an alles gedacht? Wahrscheinlich nicht, aber du hast dir viele Gedanken gemacht im Vorfeld. Ich weiß es, ich habe nämlich die Mails gekriegt. Ich weiß, dass Ingrid sich viele Gedanken gemacht hat und sie war gut und gründlich vorbereitet. Und wisst ihr was? Im Neuen Testament steht dieses gleiche Wort der Bereitschaft, des Vorbereitetseins bei der Gleichnis vom Hochzeitsmahl. Wo alles vorbereitet ist und wo der Gastherr die Leute aussendet, seine Knechte, um einzuladen und wo keiner kommen will, obwohl alles vorbereitet sind. Ist. Das gleiche Wort steht auch, als Jesus seine Jünger schickt, um das letzte Abendmahl vorzubereiten. Wisst ihr noch, wo sie einfach den Esel nehmen und sagen, ja, dem Herrn gehört's, ja, und wo sie dieses Mahl vorbereiten. Der Gedanke ist also, dass unsere Schuhe, die wir im geistlichen Kampf tragen, auch dieses gründliche Vorbereitetsein zum Ausdruck bringen. Wisst ihr, ich stelle mir das so vor, wie so ein junger Rekrut, der eine Ausbildung nach der anderen hat und lernt und lernt und lernt und irgendwann sagt, jetzt gib mir endlich meine Kampfstiefel. Ich will in den Kampf ziehen, ich kann nicht mehr warten. Ich bin's leid, diese Theorie immer nur zu hören. Ja, es geht darum, man brennt, weil man so gut und so gründlich vorbereitet ist und sich freut auf den ersten richtigen Einsatz. Ich habe uns noch mal ein Bild mitgebracht von vor 2 Wochen hier. Könnt ihr euch erinnern, ja? Manuel, kannst du dich auch erinnern? Ja, gell, du mit den Flipflops, das war nicht so der Burner, gell, im Vergleich, als dann hier der Junge da kam mit seiner ganzen Montur. Und wir sehen, wie so ein Polizist in seiner ganzen Montur natürlich Eindruck macht. Und jetzt brauchen wir eine Brücke, die wir schlagen müssen in unserem Kopf. Weil das hier ist ja ein Bild, das uns einfach nur verdeutlichen und veranschaulichen soll, was Paulus mit diesem ganzen Bild der Waffenrüstung meint. Aber hat Paulus den Sohn in Ingolf vor sich gesehen? Nee. Paulus hat natürlich einen römischen Legionär vor Augen, wie sie auf den Straßen in den Städten Israels damals allgegenwärtig waren. Wer einmal The Chosen gesehen hat, der weiß, immer überall kommt Quintus einmal vor oder irgendjemand anders. Ja. Also diese römischen Legionäre, die waren auf den Straßen allgegenwärtig. Im Grunde ist ja die Geschichte der Kriegsführung und dieses Bild von der Waffenrüstung, natürlich geht es dabei um Kriegsführung, ist die Geschichte der Technologie. Wer die neueste technologische Errungenschaft auf dem Schlachtfeld einsetzte, der war seinen Feinden überlegen und kam dadurch zum Sieg. Was ist jetzt so Besonderes an den Schuhen? Heute geht es ja um die Schuhe der römischen Legionäre. Das fragen wir uns bestimmt. Das Besondere daran ist, jetzt haltet euch fest, dass die Feinde, also die anderen Armeen, die trugen einfach gar keine Schuhe. Also im Vergleich dazu ist so eine Sandale doch richtig klasse, im Vergleich zu gar keinen Schuhen. Also die Feinde hatten noch nicht mal Schuhe, sie waren an den Füßen ganz leicht verwundbar und das nicht einmal nur durch den Feind, sondern das selbst durch unwegsames Gelände und irgendwelche spitzen Steine. Also die römischen Legionärs-Sandalen, sie waren ein Teil des Erfolgsgeheimnisses der römischen Kriegsführung. Ich habe uns hier mal so eine Rekonstruktion mitgebracht. Okay, das ist nicht irgendwie eine Originalschuh, der bei mir im Keller rumlag oder so, oder den ich irgendwo ausgegraben habe. Das ist eine Rekonstruktion. Aber diese Sohle bestand aus mindestens 2 Teilen. Und sie war nicht zusammengenäht, sondern sie wurden mit Eisennägeln zusammengeschlagen. Und jetzt denkt ihr vielleicht, boah, wie krass waren die drauf, so Fakire, wenn das da unten die ganzen Nagelkappen sind, dann hatten die ja innen drin die Nagelspitzen, die wurden natürlich entsprechend innen umgeschlagen. Aber sie hatten durch diese Nägel, die durch die Sohlen getrieben wurden, hatten sie einen sehr, sehr guten Stand. Ja, das waren wie so Spikes, auch nicht mal im Winter. Ja, bei jedem Wetter sozusagen hatten sie durch diese Nagelköpfe, die am unteren der Schuhsohle waren, einen guten und festen Stand. Und dennoch waren die Schuhe insgesamt leicht, einfach. Sie haben die Durchblutung nicht eingeschränkt, aber sie haben durch diese Riemen, die mit der obersten Sohle fest verbunden waren, dafür gesorgt, dass der Schuh fest und sicher am Fuß saß. Anders als die Flipflops. Und diese Schuhe, sie gaben den römischen Soldaten Mobilität und einen stabilen und festen Stand. Und das sind 2 wesentliche Faktoren für eine Armee. Mobilität ist für jeden erfolgreichen Militärschlag Voraussetzung. Wer mobil ist, wer hinter den Feind kommt oder wer mal an die Flanke kommt und über die Flanke angreifen kann, ist im Vorteil. Und der stabile, feste Stand, er hilft dabei, seine Stellung nicht aufzugeben, wenn der Feind kommt und angreift. Beides sind Grundvoraussetzungen für eine erfolgreiche Kriegsführung. Und für beides braucht man gute, feste, aber auch nicht zu schwere Schuhe. Und die Römer haben diese Notwendigkeit erkannt. Sie haben ihre Schuhe für die Armee immer und immer weiter verbessert. Das war ein Teil ihrer Erfolgsgeschichte. Und wenn sie sahen, dass ein Angriff bevorstand, dann konnten sie schnell mit ihren Soldaten die Position wechseln und durch den stabilen, festen Stand konnten sie ihren Platz gut verteidigen. Und jetzt sagt Gott uns heute Folgendes. Vielleicht denkst du da gar nicht so viel darüber nach. Aber du brauchst für dein Leben gute Schuhe der Bereitschaft. Für was stand die Bereitschaft? Für eine gründliche Vorbereitung. Also es geht nicht nur darum, ja, ich will, sofort los, auf in den Kampf, sondern du brauchst eine gute, gründliche Vorbereitung. Und die Schuhe sind ja ganz unten. Sag mal, das ist das Fundament, auf dem du stehst. Es geht um eine gute Vorbereitung. Wie ist es bei dir? Wie sieht es aus mit einer Vorbereitung? Fühlst du dich gut vorbereitet? Hast du dich mit allem in dir auf den anstehenden Kampf eingestellt? Als Nachfolger Jesu wollen wir doch ein würdiges Angriffsziel für den Feind sein, oder? Wir wollen nicht, dass er sich keine Gedanken über uns machen muss, weil wir nur vor uns hinschlafen, weil wir keine Gefahr für ihn darstellen. Wir wollen echte, aktive Nachfolger Jesu sein, die auch eine Gefahr für den Feind sind. Und dann gilt es, vorbereitet zu sein auf seine Angriffe. Als Nachfolger Jesu wollen wir im Glauben wachsen. Dazu ist es wichtig, dass wir uns fernhalten von Sünde. Wir wollen uns selbst und uns gegenseitig auferbauen. Wir wollen im Glauben wachsen durch das Studium seines Wortes. Und weißt du, der Teufel will gegen all das angehen. Da ist es doch nur gut, wenn wir diese Vorbereitung haben, die Schuhe der Vorbereitung tragen, damit wir stabil unseren Mann und unsere Frau als Christen in unserem Alltag stehen und nicht sofort umfallen. Aber jetzt geht es ja hier nicht nur um die Schuhe der Vorbereitung. Es geht ja in der üblichen Übersetzung um die Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verkünden. Das scheint ja auf den allerersten Blick mal so richtig viel zu tun zu haben mit Evangelisation und Mission. Wir sollen bereit sein, jeden, der uns über den Weg läuft, von Jesus zu erzählen. Oder nicht? Ich sage euch eins, mit dieser Meinung bin ich an den Text rangegangen. Als wir aufgeteilt haben, wer über was predigt, habe ich gesagt, jawohl, ich nehme die Stiefel der Bereitschaft. Da kann ich es mir und uns allen mal wieder so richtig geben. Kann ich uns, mich und uns alle mal wieder so richtig wachrütteln. Und ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Texte im Neuen Testament, die uns dazu auffordern, anderen von unserem Glauben zu erzählen und das Evangelium weiterzugeben. Die gibt es. Aber dieser Text gehört nicht dazu. Warum, fragt ihr euch, oder? Es steht doch da, die Bereitschaft des Evangeliums des Friedens weiterzugeben. Also da geht es doch um darüber zu erzählen und mit anderen im Gespräch zu sein. Ich glaube, es geht hier nicht so sehr um die Bereitschaft, das Evangelium zu predigen, so wie es unsere deutsche Übersetzung nahelegt. Stattdessen geht es meiner Meinung nach darum, das Evangelium des Friedens an sich, das ist die gründliche Vorbereitung für das, was vor uns liegt. Sieh, das Evangelium des Friedens an sich, es dient meiner eigenen Vorbereitung auf den Kampf, der auf uns wartet. Ich muss wissen, wie ich mit diesem Evangelium des Friedens stehe, ob ich damit im Reinen bin, damit ich vorbereitet bin auf den Kampf, der vor mir liegt. Ich bin dazu aufgefordert, mir selbst dieses Evangelium immer wieder zu predigen. Und an meiner inneren Beziehung mit dem Erlöser zu arbeiten. Sicherzustellen, dass zwischen ihm und mir alles in Ordnung ist. Warum? Weil ich durch seine Gnade meine Identität in ihm gefunden habe. Ich weiß, wer ich in ihm bin. Und deswegen, weil ich das weiß, wer ich in ihm bin, kann ich mich auf diesem Schlachtfeld auch leichtfüßig bewegen. Deswegen werde ich nicht einfach umgeworfen, weil plötzlich von irgendwoher ein unerwarteter Schlag kommt. Und auch du kannst diese Identität in ihm und seinem Evangelium haben. Du kannst vorbereitet und gegründet sein. Du kannst feststehen in den Schuhen der Wahrheit des Evangeliums. Du hast die Sicherheit, dass der souveräne Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, mit dir ist. Du vertraust darauf, dass alles, hört mir zu, dass alles, was in deinem Leben passiert und geschieht, in seiner Hand ist. Ich sage nicht, dass alles sein Wille ist, aber es ist in seiner Hand. Du hast verstanden und du glaubst, dass kein einziges Haar von deinem Kopf ausfällt, ohne dass er es weiß. Bei mir ist es jeden Tag eine ganze Menge. Du glaubst, dass er vollkommen die Kontrolle inne hat und dass er für dich ist und dass er dich gerne segnet. Und deswegen kannst du sagen, egal was passiert, auch wenn etwas anderes passiert, als ich mir gewünscht habe, der Herr hat etwas anderes für mich. Er hat einen anderen Weg für mich. Es ist wahr, es ist nicht das, was ich erwartet habe, aber ich falle deswegen nicht um, weil ich weiß, dass er in Kontrolle ist. Ich bin davon überzeugt, dass es um diese gründliche Vorbereitung geht, um dieses Bereitsein, das davon kommt, seinen Frieden wirklich zu verstehen. Und ich glaube, ein zweiter Punkt, der diese Auslegung, dass es gar nicht in allererster Linie um die Weitergabe des Evangeliums geht, die sehen wir darin, dass wir die Rüstung ja nicht haben, um gegen Fleisch und Blut zu kämpfen. Erinnert ihr euch? Wir haben heute den ganzen Abschnitt gelesen. Euer Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Aber wem sagen wir denn das Evangelium weiter? Unseren Nachbarn, unseren Kollegen, unseren Freunden, unseren Schulkameraden, unseren Kommilitonen. Wir müssen es ja nicht den Leuten weitersagen, die wir in der Gemeinde treffen. Die kennen es ja schon. Sondern wir sagen es ja Menschen aus Fleisch und Blut weiter. Aber wir haben diese Schuhe nicht bekommen, um den Kampf zu führen gegen Menschen aus Fleisch und Blut. Es geht nicht darum, mit der Rüstung Land einzunehmen und den Gegner anzugreifen. Die ganze Waffenrüstung dient unserer Verteidigung. Es geht darum, sich gegen die Angriffe des Feindes zur Wehr setzen zu können. Ihm nicht hoffnungslos ausgeliefert zu sein. Weißt du bist am Aufbauen. Ich denke da an die Geschichte im Alten Testament von Nehemia. Ja, in der einen Hand hat er die Maurerkelle und sie bauen die Stadtmauer wieder auf. Und in der anderen Hand haben sie ihr Schild oder haben sie ihr Schwert oder ihren Speer, um sich gegen die Angreifer zur Wehr zu setzen. So geht es doch auch uns. Wir sind am Aufbauen des Reiches Gottes und gleichzeitig müssen wir uns gegen die Angriffe des Feindes verteidigen. Wir gehen doch mal nicht rum und versuchen irgendwo einen Streit vom Stapel zu brechen oder zu provozieren. Wir wollen viel mehr aufbauen, dazu hat Gott uns berufen. Aber während wir eben am Bauen des Reiches Gottes sind, müssen wir darauf vorbereitet sein, den Angriffen des Feindes zu widerstehen. Das Evangelium des Friedens. Es ist so eine Wendung, die ja wunderschön klingt. Evangelium, ich glaube, das wissen die meisten von uns, bedeutet die gute Nachricht. Die gute Nachricht, dass Jesus an deiner und meiner Stelle für unsere Sünde am Kreuz gestorben ist. Deine und meine Sünde, sie trennt uns erstmal von Gott. Und weil Gott ein gerechter und ein heiliger Gott ist, kann er mit uns Sündern nicht mehr Gemeinschaft haben. Unsere Sünde trennt uns von Gott. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Gott kann entweder sagen, okay, ich drücke mal ein Auge zu. Bei der Erika ist die Sünde nicht so schlimm. Drücke ich ein Auge zu, passt schon. Oder bei irgendwem anders. Aber das funktioniert doch nicht. Wenn Gott ein heiliger Gott ist, dann muss für die Sünde gesühnt werden. Und dafür hat er seinen einzigen Sohn hingegeben. Jesus ist für unsere Schuld am Kreuz gestorben. Das lesen wir in Römer 4, Vers 25. Wegen unserer Sünden musste Jesus sterben und er wurde auferweckt, um uns vor Gott gerecht zu sprechen. Da geht es genau um dieses Evangelium. Es geht um das Kreuz und die Strafe, die Jesus am Kreuz trug. Er wurde in die Hand des Henkers gelegt, als Strafe für alle Schuld, die du und ich auf uns geladen haben. Also dieser Vers hier beschreibt das Evangelium. Und jetzt kommt der nächste Vers. Und wir denken manchmal, okay, Römer 4 ist zu Ende, Römer 5 fängt was Neues an. Nein, diese Einteilungen, die hat irgendjemand irgendwann gemacht. Und offensichtlich hat sich nicht jedes Mal jeder was dabei gedacht. Weil der nächste Vers nimmt genau auf diesen Vers Bezug. Römer 5, Vers 1. Da wir nun durch den Glauben von Gott für gerecht erklärt worden sind, haben wir was? Haben wir Frieden mit Gott? Durch das, was Jesus, unser Herr, für uns tat. Was tat unser Herr für uns? Er starb am Kreuz für uns. Das war der Vers vorher. Und das Ergebnis davon, das Ergebnis des Evangeliums ist Frieden. Versteht ihr jetzt, warum ich diese zwei Verse nehme? Es geht um das Evangelium des Friedens. Das ist die Grundlage. Friede mit Gott. Ihr Lieben, uns ist leider kein Friede auf Erden verheißen. So sehr wir uns das auch wünschen. Und so sehr wir auch in Europa schockiert sind über den gegenwärtigen Krieg auf unserem Kontinent. Und wenn ihr mich kennt, dann wisst ihr, dass wir zweimal in der Ukraine waren und dass es dann mit sicher nicht das letzte Mal war. Ich würde mir nichts mehr wünschen, als dass dieser Krieg morgen zu Ende ist. Aber wenn Paulus von Frieden spricht, dann spricht er nicht von Abwesenheit von Krieg. Paulus spricht vom Frieden mit Gott. Er spricht vom Frieden im Herzen. Karl hat von der Freude im Herzen gesprochen. Aber Paulus spricht hier vom Frieden mit Gott in unseren Herzen. Und der Friede mit Gott, er findet durch das Evangelium und nichts anderes statt. Und wenn wir in dem Abschnitt von Römer 5 weitergehen, dann wird deutlich, dass mit diesem Frieden von Gott nicht die Abwesenheit von Schwierigkeiten gemeint ist. Der übernächste Vers. Wir freuen uns auch dann, wenn uns Sorgen und Probleme bedrängen. Denn wir wissen, dass wir dadurch lernen, Halleluja, geduldig zu werden. Yes. Ist schon mal so dein Tag begonnen? Herr, danke für die Probleme, die heute kommen werden. Denn sie helfen mir dabei, geduldig zu werden. Ich muss ganz ehrlich sagen, es war noch nie mein morgendliches Gebet. Aber why not? Man lernt nie aus. Auch im Alter kann man noch dazulernen. Wie ist es überhaupt möglich, dass man sowas sagen kann? Und dass es nicht zynisch ist. Das ist ja die Gefahr, dass man sowas hat und dass man verbittert ist, zynisch ist. Aber das ist doch überhaupt nicht der Punkt hier. Der meint es todernst. Wie ist das möglich? Es ist nur möglich, wenn du vorbereitet bist mit den Schuhen des Evangeliums des Friedens. Selbst die Probleme und Schwierigkeiten bringen dich als Christ näher und näher an Gottes Herzschlag und seine Segnungen für dich. Selbst die Probleme und Schwierigkeiten geben dir mehr göttlichen Frieden. Und wisst ihr, was ich richtig cool finde? Mit dieser ganzen Thematik des Vorbereitetseins und sich richtig reinknien und sich mit allem auseinandersetzen und endlich in den Kampf ziehen wollen. Das hat ja so viel mit Arbeit irgendwie zu tun, oder? So Vorbereitung, ich denke dann immer an Prüfungsvorbereitung irgendwie. Boah, da musst du lernen und Ordner durchwälzen und irgendwie das in dein Hirn reinballern und du weißt gar nicht mehr, wie das überhaupt alles gehen soll. Aber was ich so cool finde, es ist keine einseitige Angelegenheit. Es ist nicht so, dass Gott sagt, jetzt bereite dich mal vor. Und wenn du soweit bist, dann musst du erstmal eine Prüfung bei mir ablegen. Mach mal schön sauber Assessment Center, ja. Und dann gucken wir mal, ob du es auch drauf hast. Nein, er selber macht auch seinen Teil. Auch er bereitet sich für dich und mich nicht nur gut, sondern auch gründlich vor. Guck dir mal an, wie Gott sich für dich vorbereitet. Denn wir sind sein Werk, Gottes Werk, geschaffen in Christus Jesus. Wozu? Zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Das ist der Hammer. Für jeden von uns hat Gott sich schon vorher Sachen überlegt. Er hat sich schon Werke überlegt. Er hat sich gründlich vorbereitet für dich, wie du dein Leben leben sollst. Zum einen hat er uns geschaffen. Wir sind sein Werk. Er hat dich und mich kreiert, geformt. Im Leib unserer Mutter steht in Jeremia. Aber damit ist es nicht genug. Er hat sich im Voraus Gedanken gemacht über unseren Lebensweg. Ich komme langsam zum Schluss und ich möchte dich einladen, dass du heute Morgen einfach über ein paar Fragen nachdenkst. Ich habe ein paar Fragen formuliert, die uns dabei helfen sollen. Und die Frage ist die erste: Wie gut und wie gründlich bin ich eigentlich vorbereitet? Die zweite Frage ist: Wie tief sind die Wurzeln des guten, friedensstiftenden Evangeliums in meinem Leben? Ja. Wie fest ist das verankert in meinem Leben, dass Jesus für mich und für meine Schuld gestorben ist? Geht es mir nur darum, dass ich schön munter weiter sündigen kann und ja immer wieder zu ihm kommen kann? Geht es darum, dass ich am Schluss halt alles Mögliche von dieser Welt auskosten darf und dann gerade noch so reinschlüpfe ins ewige Leben, so auf der letzten Rille? Wie tief ist es verankert? Wie oft predige ich mir dieses Evangelium selbst? Wie sehr vertraue ich ihm, auch wenn Sorgen und Probleme kommen? Ganz wichtige Frage. Ja, wie sehr drehe ich am Rad, wenn irgendwas nicht funktioniert? Was gab's wieder nicht? Scheiße, was mache ich? Ja, was machst du natürlich? Beten. Was sollst du sonst machen? Aber nicht, dass ich es anders mache, ja? Also das bin da völlig bei euch. Aber das ist ein Merkmal, wo wir erkennen, wie weit sind wir. Und zu guter Letzt erkenne ich schon die guten Werke, die er für mich vorbereitet hat. Erkenne ich die? Wandle ich in denen? Oder mache ich einfach, wozu ich gerade Bock habe? Wenn ich gerade aufstehe und sage, oh, heute fühle ich mich so, morgen fühle ich mich so. Oder tue ich das, wo ich sage, Herr, zeig mir deinen Weg heute. Ich möchte ein Zeugnis für dich sein. Ich fand es stark, was Karl sagte. Auch wenn ich ein alter Mann bin, ich will noch ein Zeugnis sein. Ich will ein Segen sein für meine Geschwister, für Menschen, die Gott noch nicht kennen. Sind wir so unterwegs? Wenn wir beten, Herr, zeig mir die Werke, die du vorbereitet hast, dann bedeutet es, Herr, gebrauche mich. Weil die Werke, die er für dich vorbereitet hat, weißt du was, die dienen in aller Regel nicht deinem Sparbuch. Es tut mir leid. Die Werke, die er für dich vorbereitet hat, die dienen nicht deinem neuen Auto oder deinem neuen, was auch immer du dir für dich selber wünschst. Sondern die Werke, die er für dich vorbereitet hat, die dienen anderen. Ich möchte das Musikteam bitten, dass sie nach vorne kommen. Bitte euch um etwas Unterstützung und dann